Vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren oder so, wurde ja alles smart. Alles hatte plötzlich irgendwie einen Internetanschluss, alles hatte WLAN, der Toaster, das Fußmassagegerät, was auch immer. Und heute hat alles halt KI. Also heute ist alles intelligent oder will intelligent sein oder intelligent werden.
Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Barcelona, 9 Uhr morgens, 100.000 Menschen strömen aufs Messegelände. Überall KI-Banner, 6G-Vision und am Ende stehen wir doch wieder vor ganz vielen Smartphones. Damit willkommen zum MWC 2026. Der Mobile World Congress, wie er früher hieß, gilt als die weltweit wichtigste Messe für Mobilfunk und vernetzte Technologien. In Barcelona zeigen Hersteller, Netzbetreiber und Tech-Konzerne, wo sich unsere digitale Kommunikation entwickelt, also von neuen Smartphones, über Visionen mit 6G bis hin zu KI, die künftig Netze und unsere Geräte steuern soll. Wir sind mit 4 Redakteuren vor Ort unterwegs, jeder mit einem eigenen Fokus, von Handys über Netze bis hin sogar zu einem Auto. Also gehen wir mal direkt rein. Ich bin Johanna, schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt begrüße ich am Mikrofon unsere ersten beiden Gäste. Und zwar sind das Timo Brauer und Blasius Kawalkowski. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hi.
Timo, du hast dich ja vor allem durch die Gerätehallen gearbeitet, ne? Von Xiaomi über Honor, Motorola, Nothing. Also alles, was irgendwie so ein bisschen glänzt, sich falten lässt oder vielleicht auch mit KI wirbt, oder?
Genau, also smartphone-mäßig gab es ja hier auf der Messe mehr zu sehen als in den Jahren vorher. Also ich glaube generell in den letzten 2 Wochen hat ja jeder Smartphone-Hersteller, den es eigentlich gibt, ein neues Smartphone vorgestellt. Und mit Ausnahme von Apple waren auch eigentlich alle hier.
Also hat man da so das Gefühl, die Smartphone-Innovation ist längst ausgereizt, weil du rübergelaufen bist? Oder hast du auch ein paar Wow-Geräte gefunden?
Man hat definitiv auch wieder Geräte gefunden, die was wirklich neu gemacht haben. Also allen voran das Xiaomi 17 Ultra. Das ist jetzt kein Foldable, sondern ein ganz normales, klassisches Smartphone. Das hat aber eine ganz besondere Kamera mit einem sogenannten Low-Fake-Sensor. Damit können die einzelnen Pixel deutlich mehr Licht einfangen. Und das sieht man vor allen Dingen, wenn man also einmal halt sehr helle Motive hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Feuer fotografiert oder eine Wunderkerze, was ja auf den heutigen Smartphones eigentlich immer dann ja weiß und ausgebrannt aussieht. Und das Xiaomi-Smartphone schafft das halt, das komplett einzufangen. Also, dass das Feuer halt aussieht, wie es in echt aussieht. Und generell ist das die bisher beste Smartphone-Kamera, die ich jemals getestet habe. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren.
Ich kann mir vorstellen, dass das ehrlich gesagt, da will ich Blasius mal direkt mit reinholen, weil ich glaube, das könnte auch was für dich sein, oder? So als Hobbyfotograf.
Ja, ich fotografiere unheimlich gerne, aber lieber eigentlich mit einer richtigen Kamera. Ja, das Ding ist halt, du hast dein Handy immer dabei. Also wenn dir ein Motiv irgendwie in die Quere kommt, dann ist halt das Handy da und es entsteht das Foto. Aber am Ende bin ich dann immer doch der Meinung, dass nicht die Kamera das Foto macht, sondern du selbst. Also du kannst auch mit einer sehr schlechten Kamera sehr gute Fotos machen.
Weise Worte. Vor allen Dingen, ich merke irgendwie bei vielen Entwicklungen momentan, es ist ja nicht mehr das komplette Gerät, was nachher dann komplett neu ist, sondern es sind die Funktionen, die dann noch verbessert werden. Ich glaube, das ist auch was du jetzt viel auf dem MWC auch gemerkt hast, oder Timo?
Ja, also man hat schon gesehen, dass die Verbesserungen wirklich im Detail liegen. Also um jetzt ein weiteres Beispiel zu nennen, zum Beispiel bei dem Smartphone, was auch noch hier gezeigt hat, ist das Magic V6. Das ist halt ein Foldable zum Auf- und Zuklappen. Also zusammengeklappt ist es wie ein normales Smartphone. Und zwar wirklich, wirklich dünn. Also mit 8,75 mm ist es genauso dünn zusammengeklappt wie ein normales iPhone 17 Pro Max.
Ja.
Das heißt, man hat da eigentlich kaum noch Nachteile, wenn man es zusammengeklappt benutzt. Es ist auch wasserdicht und alles. Und ja, aufgeklappt steht einem dann eben deutlich größeres Display zur Verfügung. Und da merkt man halt, dass die Verbesserungen schon im Detail liegen. Also es ist jetzt noch ein bisschen dünner, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen größerer Akku. Aber ja, alles Dinge im Detail, wo man jetzt nicht irgendwie vom Vorgänger auf das aktuelle Modell wechseln müsste, weil es jetzt so bahnbrechend ist.
Ja, das habe ich auch so das Gefühl, ne? Es geht so in Generationen und dann nicht in großen Großschrittentwicklungen. Aber apropos Honor, hast du das Gefühl, wie stellen die sich so auf zwischen Samsung, Apple, Xiaomi? Sind die eigenständig mittlerweile stark genug mit ihren Produkten?
Ja, auf jeden Fall. Also Honor hat diesen Foldable-Sektor, haben die ja komplett für sich entdeckt und waren da meiner Meinung nach auch lange Zeit besser unterwegs als Samsung. Mhm. Also Samsung hat ja eigentlich erst in diesem Jahr, mittlerweile im letzten Jahr, das Fold 7 auf den Markt gebracht, was ja das erste Foldable von denen ist, was sich wirklich zusammengeklappt wie ein ganz normales Smartphone benutzen lässt. Und das hat Honor ja jetzt schon seit 3 Generationen, dass man halt wirklich, wenn die Handys zusammengeklappt sind, die ganz normal benutzen kann.
Ja.
Ob man so ein Foldable braucht, ist natürlich immer noch die Frage, was man damit machen möchte. Also mir fehlt halt aufgeklappt immer noch der Anwendungsfall dafür einfach, weil man eben ein quadratisches Display hat. Das ist ja für die meisten Anwendungen nicht wirklich sinnvoll. Es sei denn, man möchte jetzt 2 Apps parallel benutzen.
Aber was ist, wenn du jetzt im Zug zum Beispiel ein Video guckst, also einen Film oder YouTube oder so? Dafür ist es doch schon cool, irgendwie so ein großes Display zu haben, oder?
In der Theorie ja, aber wenn du dann ein Video guckst auf dem Gerät, dann ist das halt nicht größer als auf einem normalen Smartphone. Du hast halt lediglich oben und unten deutlich dickere schwarze Balken, weil das Seitenverhältnis ja fast 1:1 ist. Hm. Also klar, du kannst natürlich ranzoomen, aber dann fehlt dir halt ein großer Teil des Videos. Deswegen ist es da, ja, gibt es da nicht so viele Anwendungsfälle, meiner Meinung nach. Es gibt aber auch viele, die da wirklich Fan von sind, halt sagen, sie sind da halt deutlich produktiver, wenn sie dann in einem Excel-Dokument halt mehr Zeilen sehen können, zum Beispiel.
Hm. Ja, Anwendungsfall, wie du gesagt hast. Ich hatte auch ein paar Smartphones gesehen, die jetzt mit Tastatur wieder zurückkommen. Dachte ich auch, das wäre was wir eigentlich überwunden haben, aber hey, gibt's auch wieder. Wie ist es denn mit anderen Marken, also zum Beispiel mit Xiaomi, wo positionieren die sich so gegen Samsung und Apple? Und ich habe vorhin ja tatsächlich sogar auch Motorola erwähnt, also sind die wieder relevant? Welche Nische haben die denn gefunden?
Also Xiaomi geht, wie gerade schon erzählt, also komplett über die Kamera. Es gibt, glaube ich, im Moment kein Smartphone auf dem Markt, was eine bessere Kamera bietet als das Xiaomi 17 Ultra. Also das ist halt wirklich deren große Stärke. Und Motorola hat gleich 2 Geräte hier vorgestellt. Einmal auch deren erstes Foldable, was auch einen durchaus soliden Eindruck macht. Und das Motorola Edge 70 Fusion. Das ist ein Mittelklassegerät für um die 480 Euro, was für den Preis eben auch eine ziemlich gute Akkulaufzeit bietet und eine rundum solide Ausstattung eigentlich. Und das große Highlight ist da, dass man mehrere schöne Farben auch zur Auswahl hat bei dem Gehäuse. Und dass sie auf der Rückseite eben nicht auf Glas oder Plastik setzen, sondern auf so ein texturiertes Material, dass man das Handy halt sehr gut ohne Case benutzen kann und dann eben auch die Vorteile von diesem sehr dünnen Formfaktor genießen kann, wenn man eben kein Case drum hat.
Kleine Schritte, kleine Punkte, wo verbessert wird. Ich merk's. Wenn du denn jetzt so ein Gerät mitnehmen müsstest, welches wäre das?
Bei mir wäre es eindeutig das Xiaomi 17 Ultra. Also einfach wegen der Kamera. Ich durfte es jetzt ein paar Tage vor der Messe ausprobieren und habe auch in meinem Testbericht geschrieben, also wegen der Kamera möchte ich es eigentlich super ungern auch nur wieder zurückschicken, jetzt nach dem Test.
Okay, wenn ihr euch den Bericht mal durchlesen wollt, dann guckt mal in die Shownotes, da findet ihr noch mehr Infos rund ums Handy. Ich will jetzt mal zum Motto der Messe kommen, weil vielleicht ist das auch direkt eine Frage an euch beide. Das Motto der Messe ist ja gerade IQ-Era. Also die Industrie bewegt sich dann so von dem reinen Hardware- und Connectivity-Fokus zu der Ära mit den intelligenten und datengetriebenen Technologien. Und da ist natürlich künstliche Intelligenz das große Thema. Das ist auch das, was, glaube ich, überall auf jedem Banner steht, an jedem Messestand. Wie viel KI habt ihr denn so im Bereich Smartphone befunden? Und generell vielleicht, das ist dann die Frage an dich, Blasius, Thema KI in der Messe generell?
Also ich fange mit dem Smartphone-Part an. Da hat man das natürlich mittlerweile in jedem Smartphone. Also auf jeder Präsentation spielt es eine Riesenrolle. Bei Xiaomi natürlich, um die Fotos im Nachhinein zu bearbeiten. Auch bei Honor war es halt ein wichtiger Part. Die haben einen neuen Sprachassistenten gezeigt, der aber, glaube ich, bisher noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Und natürlich auch die ganzen KI-Features immer wieder gezeigt.
Bei Samsung mittlerweile? Also gerade auch diese Sprachassistenten. Also sehen wir dort wirklich größere Fortschritte?
Das hängt davon ab, was du damit machen möchtest. Also bei Samsung fand ich es jetzt ein ziemlich praktisches Feature, dass man eben nicht mehr aktiv fragen muss, sondern dass das Smartphone proaktiv Sachen vorschlägt. Zum Beispiel, du bist jetzt in der Messaging-App deiner Wahl. Das kann WhatsApp sein, das kann die SMS-App sein. Also die jeweilige App muss da auch nicht irgendwie für angepasst sein. Mhm. Und dann fragt dich jemand, irgendwie hast du morgen Mittag Zeit, Kaffee trinken zu gehen. Und dann schlägt dir die Tastatur in den Vorschlägen, wo halt sonst die Vorschläge für das Vervollständigen der Wörter stehen, schlägt dir dann automatisch vor, den Kalender zu öffnen, um nachzugucken, ob du Zeit hast. Oder wenn du jetzt gefragt wirst, kannst du mir die Bilder von letztem Wochenende schicken, dann geht automatisch ein Link zur Fotogalerie auf und es ist auch schon voreingestellt, dass dann die Bilder vom letzten Wochenende angezeigt werden. Mhm.
Das denkt so, ein bisschen eben, mit, das Smartphone dann.
Genau, es denkt ein bisschen mit und du musst halt gar nicht mehr aktiv fragen. Dadurch wird es auch einfach niederschwelliger, weil es eben gar nicht, weil du gar nicht daran denken musst. Das Smartphone macht es einfach von sich aus quasi, bietet es dir an.
Mhm. Blasius, wie ist es mit der Branche? Wie ernst meinst du?
Ich finde es erstmal ein bisschen gruselig, was der Timo erzählt hat, dass
Ich habe nicht gemerkt beim Stichwort nicht denken. Hast du deinen Blick?
was das Smartphone denn so für dich macht, ohne dass du überhaupt danach fragst, finde ich bei Menschen ja schon etwas seltsam, wenn jemand etwas für dich macht, obwohl du gar nicht danach gefragt hast. Und wenn es dann so ein Gerät ist, nochmal deutlich komischer. Aber das ist also nicht nur bei Smartphones. Ich habe das jetzt, bin ich irgendwie gestern den ganzen Tag mal hier auf der Messe unterwegs gewesen und wirklich an jedem Stand steht irgendwas mit KI oder AI, weil das halt eine internationale Geschichte ist. Also vor 10 Jahren oder so wurde alles smart. Ne? Alles wurde smart. Alles hatte plötzlich irgendwie einen Internetanschluss. Alles hatte WLAN, der Toaster, das Fußmassagegerät, was auch immer. Und heute hat alles halt KI. Also heute ist alles intelligent oder will intelligent sein oder intelligent werden. Ich meine, dass dieser Schritt absehbar war, als alles smart wurde, war auch klar. Denn dadurch, dass alles smart wurde und vernetzt werden konnte, war dann die nächste Stufe, dass es dann intelligent wird. Und jetzt ist es soweit. Wie sinnvoll das bei manchen Sachen ist, ich habe gerade den Toaster zum Beispiel erwähnt, der unbedingt smart sein wollte. Ich weiß nicht, ob das sehr sinnvoll ist, ob das ein Toaster jetzt einen WLAN-Anschluss hat und per App bedient werden kann, weil ich meine, du musst ja hingehen und das Brot reinschieben.
Noch.
Aber bei anderen Sachen, wie jetzt beispielsweise Jalousien oder Licht oder so, dass das Haus merkt, okay, du verlässt das Haus, du hast abgeschlossen, es ist niemand mehr zu Hause. Ich mach mal das Licht aus oder ich fahre die Jalousien runter. Also da ist dieser Anwendungsfall gut und sinnvoll. Und genauso ist es bei der KI, glaube ich, auch. Also es ist im Moment, ich glaube, jeder Hersteller, der nicht irgendwie KI oder AI draufschreibt, der ist dann erstmal so, ach ja, die machen da ja nichts mit KI, die sind wahrscheinlich. Und ich glaube, viele haben da Angst, irgendwie dann aussortiert zu werden. Deswegen machen alle was mit KI. Ich glaube, das wird sich dann erst in ein paar Jahren zeigen, wie sinnvoll das in den Bereichen oder Geräten ist. Und das bringt dann aber auch einen dazu, darüber nachzudenken, was kommt denn als nächstes? Erst war es smart, jetzt ist es intelligent und als nächstes, was passiert da? Ich glaube, dass, Herr Timo hat gerade schon etwas angesprochen, dass uns dann, technische Geräte, humanoide Roboter beobachten werden und analysieren werden, was wir machen und wie wir es machen und daraus lernen und das dann kopieren und reproduzieren können oder vielleicht sogar erweitert verbessern können, bis wir dann irgendwann unser Gehirn anschließen und unsere Gedanken gelesen werden. Ja, und ich habe mit etwas Furchterregendem angefangen und mit furchterregenden Sachen jetzt aufgehört und übergebe dir wieder, Johanna.
Das ist immer die Diskussion, bei der wir landen, wenn wir darüber sprechen. Also das ist, glaube ich, auch das sind die Gedanken, die dann eben einen durch den Kopf schießen. Ist das denn auch eine Diskussion, die ihr auf dem MPC mitbekommt?
Also bei den Smartphone-Herstellern ist es gerade wirklich, möglichst viele Features vorstellen, möglichst KI irgendwie in die Smartphones bringen. Und bei der Präsentation dreht sich es eigentlich immer um KI. Also sei es jetzt irgendwie die Kamera, sei es die Software, KI ist überall ein Thema. Und wie sinnvoll das dann wirklich ist, hat Blasius ja auch gerade gesagt, also alle müssen es jetzt irgendwie gerade machen oder denken, dass sie es machen müssen. Ich glaube, viele der Funktionen sind doch einfach Sachen, die probiert man einmal aus und hat da eigentlich überhaupt gar keinen Anwendungsfall für. Also bestes Beispiel sind, glaube ich, diese ganzen Fotobearbeitungstools. Hat Samsung zum Beispiel gezeigt, dass wenn du ein Foto von deinem Essen im Restaurant machen willst, aber du hast schon den ersten Bissen gegessen vom Kuchen, dann kann die KI das jetzt automatisch wieder auffüllen oder halt automatisch schöner aussehen lassen. Wo ich mir auch denke, also es ist eine lustige Spielerei. Natürlich haben wir es jetzt hier auf der Messe auch mal ausprobiert beim Abendessen. Es hat auch erstaunlich gut funktioniert. Aber ich würde im Alltag jetzt nie auf die Idee kommen, irgendwie so ein KI-bearbeitetes Bild zu posten, weil, warum? Es zeigt ja nicht die Realität.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo Blasius jetzt bestimmt auch wieder mit reinkommen wird, ne? Die Frage nach der Realität.
Total, weil der Timo hat gerade was sehr Wichtiges gesagt. Es ist nicht die Realität. Und ich glaube, dass wir arbeiten auch inzwischen relativ lang mit KI-generierten Bildern zum Beispiel. Und man merkt schon, dass das jetzt so eine Grenze irgendwie erreicht ist. Man weiß, wie KI-generierte Bilder aussehen, weil die schon einen sehr ähnlichen Look haben. Und man weiß auch als jemand, der das nicht häufig nutzt, okay, es ist nicht echt. Und ich glaube, das ist so eine Grenze, die unverschiebbar ist. Alles, was nicht echt ist, ist halt einfach möglicherweise nicht vorhanden. Und ich glaube, damit werden wir in Zukunft sehr, sehr stark konfrontiert werden, weil wenn ein Video nicht echt ist, sind die Informationen darin vielleicht auch nicht echt. Wenn ein Bild nicht echt ist, existiert dann überhaupt das, was auf dem Foto zu sehen ist? Es geht bei dem Kuchen, es ist ein banales Beispiel, aber bei einem Kuchen ist das nicht wichtig. Aber wenn wir an Nachrichten denken, spielt das schon, ja, also ich glaube, damit werden wir noch Probleme bekommen. Und ich sehe auch schon, dass diese künstliche Intelligenz bei vielen auf Ablehnung stößt zum Teil. Nicht bei solchen kleinen Sachen wie jetzt Bildbearbeitung, da hilft sie ungemein. Also wenn du jetzt, ich nehme jetzt das Beispiel Hochzeitsfotografie. Wenn ein Hochzeitsfotograf irgendwie eine Hochzeit fotografiert, das Paar möchte natürlich die besten Bilder bekommen, die es je hatte. Kostet auch wahnsinnig viel Geld. Für den Fotografen ist das eine Erleichterung, wenn er sagt, okay, ich gebe das Bild, das ist zwar schon okay, ich gebe das Bild aber der KI und sage, wechsel einfach den Hintergrund, mach dann Wald rein und es sieht ideal aus. Ne? Das Paar im Vordergrund bleibt gleich, aber der Hintergrund hat sich verändert. Alles, was der Fotograf früher vielleicht mit Photoshop sehr lange für gebraucht hätte, geht mit einer KI innerhalb von Sekunden. Also es gibt diese Anwendungsfälle, das ist okay, da sagt das Hochzeitspaar dann auch, hey, cool, ne? Sieht gut aus, wunderbar, hängen wir uns irgendwie ins Wohnzimmer. Aber wenn du bei Informationen und Nachrichten nicht mehr unterscheiden kannst, ob es echt ist oder nicht, dann, glaube ich, haben wir ein Problem.
Da bin ich ganz bei dir. Ist jetzt klar, du bist eben mit diesem kritischen Blick besonders eben auf dem MWC unterwegs. Wie ist es, auf einer Messe unterwegs zu sein, wo das eben so exorbitant viel ist? Da sieht sich auch kein Hersteller so in der Verantwortung.
Da diskutiert niemand drüber. Also für die Hersteller ist im Allgemeinen KI erstmal super. Ne? Warum ist es super? Weil man es gerade gut verkaufen kann. Logisch. Alles, wo KI draufsteht, was früher auch, wo überall Smart drauf stand, hey, es ist jetzt mit WLAN verbunden, du kannst es mit einer App bedienen. Was? Ich kann meine Waschmaschine mit der App bedienen? Das ist ein Vorteil.
Das ist halt auch vor allen Dingen einfach ein Thema, was die Investoren der Firmen hören wollen. Und weil, also es muss nicht mal dem Kunden unbedingt was bringen, aber die Investoren wollen auch einfach hören, dass die Firma was mit AI macht und halt auf dem aktuellen Stand der Zeit ist eben und da mithält.
Ja, ist spannend, dass das eben auch so den Einfluss eben auf die Messe und auf das, was ihr dann auf der Messe seht, auch hat. Habt ihr jetzt vielleicht so zum Abschluss einen Hersteller, ein Gerät, wo ihr sagt, dort ist es wirklich, das findet ihr total sinnvoll eingesetzt, das würdet ihr mitnehmen?
Ich bin zwar kein Brillenträger und ich glaube, als Nicht-Brillenträger wird man sich jetzt nicht unbedingt eine Brille aufsetzen, außer einer Sonnenbrille vielleicht, wenn die Sonne scheint. Aber ich finde die Brillen, wo dann so ein kleines Display drin ist, eigentlich ganz cool, weißt du, weil du musst dann in vielen Situationen nicht mehr dein Handy aus der Tasche holen, sondern kannst zum Beispiel beim Navigieren per Google Maps, siehst du dann in der Brille, wo du abbiegen musst. Oder bekommst Informationen zu einem Gebäude, was du gerade siehst. Oder dir wird in der Brille angezeigt ein Text, wenn jemand in einer anderen Sprache mit dir spricht, wird dir das übersetzt, relativ schnell sogar, und du kannst mitlesen und verstehst sofort, was derjenige sagt, ohne vielleicht das Handy rauszuholen, ohne irgendwas einzutippen oder das Mikrofon einzuschalten und danach die Software übersetzen zu lassen, sondern das wird halt in Echtzeit übersetzt. Da jetzt einen Hersteller zu nennen, weiß ich gar nicht, weil sehr viele Hersteller gerade irgendwie auf diesen Zug aufspringen.
Aber die Technologie, ja.
Also diese, obwohl ich kein Brillenträger bin, muss ich sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Mal gucken, wie sich das sonst noch entwickelt. Ich glaube, ich habe schon oft gelesen, ja, die Brille wird das Handy ersetzen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Sie wird es vielleicht ergänzen in vielen Situationen. Ich würde sagen, dass es so das zu meinen Highlights mitgehört, ja.
Ja, also ich sehe das wie Blasius. Also Ja, die Brillen werden Smartphones allein deswegen schon nicht ersetzen, weil man ja eben per Sprache den Input tätigen muss. Das heißt, man kann nicht, wenn man jetzt in der vollen Bahn sitzt, zum Beispiel einfach mal schnell eine Nachricht tippen, sondern man müsste sie ja immer sprechen. Und das ist ja keine Alternative zum Smartphone. Ich sehe es auch eher so, dass es sowas werden könnte wie eine Smartwatch, was man dann zusammen mit dem Smartphone benutzen kann.
Gesprochen von jemandem, der auch eine Brille trägt. Ich auch. Ich schließe mich euch beiden da in dem Fall an. Die Diskussion, ob die Smart Glasses irgendwann mal Handys ersetzen werden oder nicht, darüber haben wir auch eine Folge gemacht. Schaut da mal in die Shownotes, wenn euch das interessiert. Dort findet ihr auch alle Links von Testberichten und Erfahrungen, die Timo und Blasius gesammelt haben auf dem MWC. Ich entlasse euch wieder, düst weiter in die nächste Halle zum nächsten KI-Schild. Mal gucken, was ihr noch so entdecken werdet in den nächsten Tagen. Dankeschön, dass ihr mit am Start wart.
Danke, Johanna.
Sehr gerne.
Vom KI-Thema geht es jetzt mal rüber in die Netzwelt und so ein bisschen in die reflektierende Richtung, wie der MWC eigentlich so war in diesem Jahr. Und da begrüße ich einmal Hajo Lücke und Horst Neuhetzke jetzt am Mikrofon. Hallo ihr zwei.
Moin. Einen schönen guten Morgen aus Barcelona.
Thorsten, du hast ja mit Netzbetreibern, mit Ausrüstern gesprochen. Also was so im Hintergrund läuft, was alles möglich macht. Gab es da für dich eigentlich dieses Jahr auch ein Highlight, das vorgestellt wurde?
Na, wenn wir über Endkundensicht sprechen, hat die Telekom eine interessante Geschichte mit einem AI-Call-Agent, der kommen soll.
Okay.
Ansonsten im KI-Zusammenhang mit den Netzbetreibern tut sich auch eine ganze Menge, was die Netzoptimierung angeht. Da haben wir vergangenes Jahr schon drüber gesprochen und da gehen jetzt zumindest Telekom und ja auch die anderen Anbieter noch eine Stufe weiter, was die Optimierung von Netzen im Zusammenhang mit Events beispielsweise angeht. Und Event heißt in dem Fall nicht Rock am Ring, sondern sogar ein Weihnachtsmarkt.
Okay. Ich finde den Call Assistant, den finde ich besonders spannend. Was kann der?
Der kann sich in dein Gespräch einklinken, wenn du das möchtest. Also sie haben es gestern grob demonstriert, dass es ehrlicherweise nicht so ganz funktioniert, was aber auch wohl daran lag, dass es einfach die technische Schalte auf dem Messestand während der Pressekonferenz nicht ganz so gut funktioniert hat. Wenn das im Laufe des Jahres starten soll, hat es die Funktion, dass du einmal sagst, hey Magenta, während eines ganz normalen Telefonats, du brauchst keine App, du telefonierst einfach im Netz der Telekom und dann schaltet sich das Tool ein und soll verschiedene Möglichkeiten haben, zum Beispiel eine Übersetzung. Angenommen, du würdest nur Spanisch sprechen, ich nur Deutsch, keine gemeinsame Sprache, außer ein bisschen Broken English, würde dieses Tool automatisch live das Gespräch übersetzen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind diese üblichen KI-Features, die im vergangenen Jahr schon beim KI-Phone gezeigt wurden, was ja inzwischen auch auf dem Markt ist, dass die KI in deinem Kalender nachgucken kann, habe ich gerade Zeit, such mir ein Restaurant in der Nähe raus, diese üblichen KI-Demos, die Telekom in solchen Zusammenhängen immer macht. Das Potenzial da drin ist natürlich ein ganz, ganz großes. Die Frage ist, wie gut das am Ende wirklich zu laufen kommt. Und was es kostet, weil dazu hat die Telekom gestern auf Nachfrage auch nichts gesagt, ob dieses Feature überhaupt was kostet. Und wo man in Deutschland sich natürlich noch wieder Gedanken drum machen wird, ist das Thema Datenschutz. Weil, ja. Eine Funktion wird auch sein, die Zusammenfassung von Gesprächen, dass wenn wir jetzt beispielsweise diese Podcast-Aufnahme per Telefon machen würden, gäbe es die Möglichkeit, dass uns anschließend die KI unseren Gesprächsinhalt einfach kurz zusammenfasst, wie man es ganz normal von ChatGPT und so weiter kennt, wenn man etwas zusammengefasst haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich das in jedem Fall möchte, aber diese KI soll sich eben auch nur aktivieren, wenn du Hey Magenta sagst und das Tool entsprechend aktivierst. Und du musst dich vorher auch dafür auch anmelden.
Okay, aber wann das tatsächlich wirklich irgendwie auf den Markt kommt, wie es auf den Markt kommt, Kosten hast du eh schon gesagt, gibt es auch noch nicht, es wurde einfach nur vorgestellt, das soll kommen.
Es soll dieses Jahr kommen, das war die ganz klare Aussage, ja.
Okay, und das Netzupdate, von dem du gesprochen hast, für Weihnachtsmärkte, Konzerte und Co., was steckt da dahinter?
Da steckt dahinter, dass im Netz eine KI sich die ganze Zeit anschaut, wie funktioniert das Netz, wo sind viele Kunden, wo bewegen sich die Kunden, wie nutzen die Kunden das Netz. Beispielsweise hier im Messeumfeld sind ja Tausende von Kunden auf einmal in einer Mobilfunkzelle, wo sonst nichts los ist, den Rest des Jahres sozusagen. Und das merkt das Netz und optimiert das eben automatisch nach im Sinne von Antennenjustierung. Und zwar nicht mechanisch, dass da jetzt die KI sagt, da muss ein Techniker hin, sondern es funktioniert heute alles elektronisch und mit elektronischen Tilts und so weiter. Dass eben ein Beam einer Antenne gezielter auf die Fläche eines Weihnachtsmarktes beispielsweise ausgerichtet wird. Und da sprach die Telekom, wenn ich mich nicht irre, von über 200.000 Events allein im vergangenen Jahr, wo das eben automatisch passiert ist, was eben manuell in einem Network Operations Center niemand so machen könnte. So wurde es halt früher gemacht, da wurde dann im Vorfeld geguckt, welche Groß-Events gibt es in Deutschland, wo muss man Sendemasten hinfahren, das wird ja immer noch gemacht bei den wirklich ganz, ganz großen Events, aber diese kleinen Nachjustierungen, das war damals unmöglich, das wird heute halt viel, viel mehr gemacht, dass das Netz, Self-Healing heißt das Ganze im Fachjargon, dass sich das Netz die ganze Zeit selbst optimiert, selbst heilt, wenn es irgendwo zu Problemen kommen könnte. Die Telekom sagt eben, das soll passieren, bevor es überhaupt zu irgendwelchen Problemen kommt, bevor der Kunde überhaupt merkt, okay, hier gibt es jetzt Netzengpässe, wird einfach die Antenne von einer Fläche, wo sie nicht gebraucht wird, weggeschwenkt, in Anführungszeichen, dahin, wo sie gebraucht wird.
Ist cool, weil das haben sie jetzt im vergangenen Jahr schon oder war schon implementiert, wird jetzt noch ausgeweitet?
Das genau, ist quasi es wird immer weiter optimiert und ja, vertieft sozusagen, ja.
Cool, also zwei Dinge, die wir tatsächlich auch irgendwann merken werden. Sowohl, dass wir halt telefonieren können, Empfang haben und dann auch noch die KI direkt fragen können, ob wir Gespräche übersetzen können oder mitschneiden können oder zusammenfassen.
Empfang ist noch ein Stichwort. Das hat die Telekom auch noch hier bekannt gegeben. Sie will jetzt dann doch mal mit Starlink zusammenarbeiten, was im vergangenen Jahr noch komplett ausgeschlossen wurde, um eben auch Funklöcher zu stopfen. Die haben wir ja immer noch in Deutschland, auch bei der Telekom, gerade wenn du irgendwie an weitflächige Naturschutzgebiete denkst, in der tiefsten Eifel, im Schwarzwald, was weiß ich was. Das soll 27/28 soll Starlink da ein entsprechendes Produkt mit normalen 5G-Frequenzen, die Starlink gekauft hat, nutzen. Das Ganze in Kooperation mit der Telekom dann eben, sobald du irgendwo im tiefsten Schwarzwald bist, in einer Region, wo heute kein Netz ist, soll automatisch dein Handy dann die 5G-Frequenzen von Starlink empfangen können.
Ah, okay. Also ich finde, für mich hört sich da jetzt an, als wäre auf jeden Fall ein bisschen was schon rumgekommen beim MWC. Wie ist denn so euer genereller Eindruck von der Messe? Vielleicht, Hajo, du hast vorhin schon gesagt, es ist auf jeden Fall voll in der Messehalle, aber ist auch das, was in der Messe gezeigt wird? Wie voll ist es?
Ich muss gestehen, ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es noch etwas weniger voll ist, als es tatsächlich ist. Ich hatte nämlich damit gerechnet, dass aufgrund der geopolitischen Spannungen, wo ja verschiedene Flüge über die Drehkreuze in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht durchgeführt werden können im Moment, dass da auch einige tatsächlich dann in Dubai und wo auch immer gestrandet sind. Aber es ist schon ziemlich voll hier. Also wenn du gerade durch die Hallen gehst, wo die großen Player ihre Stände haben, da ist schon eher Geschiebe, als dass du da gepflegt durchgehen kannst. Also da hat der Mobile World Congress nach wie vor seinen Reiz nicht verloren. Ich finde aber nichtsdestotrotz, dass die Innovationskraft der Messe so ein bisschen verloren geht. Wir hatten früher hier wirklich viele, viele, viele Produkte, die gerade auch an den beiden Tagen vor dem offiziellen Messestart neu vorgestellt worden sind. Die ganzen Smartphone-Hersteller waren hier. Das ist eigentlich sehr eingeschlafen. Also wir haben sehr viele Termine inzwischen vor der Messe, wo die großen Hersteller wie Samsung oder auch Xiaomi oder Huawei ihre neuen Produkte vorstellen. Dann sind die Produkte zwar auch hier auf der Messe ausgestellt, aber es ist halt kein großes Drumherum mehr, dass irgendwie jetzt alle zu den Ständen laufen und sagen, oh, jetzt ist hier was super Neues an Endkundenprodukten. Das findet alles im Vorfeld statt. Und es geht hier eigentlich sehr viel um Networking, natürlich dann auch um künstliche Intelligenz, um Netzwerktechnik. Aber mir fehlen diese Endkundenneuheiten auf dem Mobile World Congress. Das ist halt sehr, sehr, sehr zurückgegangen.
Und hat sich sehr gewandelt. Ne? Also von jetzt ist es eben so Showcase für ein paar Smartphones, haben wir eben schon von Timo gehört. Aber Thorsten, hast du das Gefühl, du kriegst das auch mit? Oder ist es so im Bereich Netze, wo du ja zu Hause bist?
Ehrlicherweise ist bei mir so, dass ich auf dem MWC erst seit der Nach-Corona-Zeit unterwegs bin. Ich es vorher nur aus der Schreibtischvariante kannte. Und natürlich war es früher so, dass du hier viel, viel mehr Endkundengeschichten gesehen hast und darüber berichtet hast. Es wandelt sich einfach generell das ganze Messebusiness. Das sehen wir auf ganz, ganz vielen Technikmessen. Da haben wir heute Morgen auch schon hier in einer Redaktionsrunde drüber gesprochen, dass eben die Produkte, die es gibt, viel, viel theoretischer werden, Stichwort KI, also du kannst an jedem Messestand oben, kannst du KI oder AI dran schreiben, aber das ist kein Produkt, was du sehen kannst. Das ist halt irgendein Computer, der irgendwo arbeitet, aber das ist nicht sexy zum Angucken, das ist auch schwierig zum drüber schreiben, gerade wenn es Produkte sind, die eben erst in 2-3 Jahren vielleicht auf den Markt kommen oder wie dieser Call Agent von der Telekom eben auch nur einmal kurz gezeigt wird, aber du kannst es nicht wirklich ausprobieren oder nur mit vorgefertigten Sätzen ausprobieren, weil das Produkt eben noch nicht fertig ist und dann scheitert es vielleicht alles noch. Es ist schwierig. Es war früher, na früher war mehr Lametta, gibt es so als Sprichwort.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber ich bin da vollkommen bei Hajo. Die Messe hat nach wie vor gerade für uns Journalisten ihre Berechtigung, einfach die Kontakte zu pflegen, Unterhaltungen mit, wir haben zum Beispiel mit dem 1&1-CEO gestern ein sehr, sehr gutes Hintergrundgespräch geführt. Die Möglichkeiten hast du sonst im Alltag nicht, an solche Informationen zu kommen.
Die wir natürlich jetzt im Podcast sicherlich nicht preisgeben dürfen, aber vielleicht gab es ja ein Highlight.
Von 1&1 ja, gibt es halt das übliche Update, wie sie im Netzausbau unterwegs sind. Sie haben sich geäußert zu den Frequenzproblemen, die sie ja mit der Bundesnetzagentur, mit ihren drei Mitbewerbern haben. Da geht es eben darum, wer welche Frequenzen künftig nutzen darf. Da fühlt sich 1&1 ein bisschen benachteiligt. Aber das ist jetzt, ja, das sind Informationen, die wir hier bekommen haben. Über die dürfen wir auch sprechen, weil sie öffentlich gesagt wurden. Ist aber ehrlicherweise dann auch gleichzeitig nichts, weswegen du unbedingt nach Barcelona fahren müsstest, um das zu erfahren. Die 1&1 nutzt halt das Umfeld, weil alle Journalisten aus dem Tech-Umfeld hier sind, dann alle einmal zusammenzutrommeln.
Die Networking-Branche.
Richtig.
Oder der Networking-Kongress.
Ja.
Hajo, gab es denn da wenigstens für dich auch ein Highlight?
Ich persönlich, aufgrund der geopolitischen Spannungen, finde ein Produkt von Telefonica ziemlich interessant. Das nennt sich 5G Tactical Bubble, also eine taktische Blase sozusagen innerhalb eines Mobilfunknetzes, das allerdings nicht mehr existiert. Denn das ist quasi ein Notfallnetz, das als 5G-Netz aufgebaut werden kann, wenn irgendeine Notfallsituation eintritt. Stellen wir uns einen Tsunami vor, stellen wir uns ein Erdbeben vor oder stellen wir uns auch militärische Konflikte vor, wenn ein Staat auf die Idee kommt, irgendwelche Bomben abzuwerfen. Da sind wir ja leider aktuell mittendrin. Und wenn in diesem Zusammenhang die 5G-Netzwerkinfrastruktur zerstört wird, sprich wenn das Mobilfunknetz zusammenbricht, dann hat Telefonica eine Lösung präsentiert, wo quasi binnen Stunden ein Notfallnetz auf Basis eines 5G-Netzes errichtet werden kann. Das heißt, die kommen dann mit ihren Teams in die entsprechenden Regionen und bauen diese 5G Tactical Bubble auf. Und dann hast du binnen Stunden wieder ein funktionierendes Mobilfunknetz. Und das ist natürlich für Menschen, die in einer Notfallsituation sind, extrem wertvoll.
Da spielt dann natürlich auch wieder diese Kooperation mit Telekom und Starlink rein, wenn das dann mal zum Laufen kommt. Und wir stellen uns sowas vor wie die Ahrtal-Katastrophe vor ein paar Jahren. Du hast dann zumindest grundlegend die ganze Zeit ein Netz, weil das automatisch dann einspringen würde. Also da tut sich schon eine Menge, was der Endkunde am Ende bemerken wird, aber eben kein Produkt, was du explizit nach vorne stellen kannst.
Was übrigens auch noch schön war, vielleicht ergänzend dazu auch noch mal etwas weniger politisch Brisantes an dieser Stelle zu sagen. Der Timo ist auch auf dem Messestand von Xiaomi gewesen und Xiaomi hat ein neues Konzeptauto hier auf die Messe gestellt.
Als Automotive-Experte hier für Inside Digital hast du was gefunden und bist direkt hin.
Habe ich natürlich einen prüfenden Blick drauf geworfen. Dieses Auto wird allerdings streng abgeschirmt. Man darf sich nicht reinsetzen. Ich durfte es zumindest nicht. Aber das ist dahingehend einfach spannend, weil das ist ein Konzeptauto, das nennt sich Xiaomi Vision Grand Turismo und der Name ist dabei Programm.
Okay.
Denn es ist primär ein Auto, was für das Spiel Gran Turismo 7 entwickelt wurde, dass man das halt in diesem Computerspiel spielen kann und fahren kann. Aber es steht halt als fertiges Produkt auch hier auf dem Messestand. Das ist ein unfassbar windschnittiger Sportwagen, der total cool aussieht. Und wenn das ein Elektroauto wäre, ich spreche da bewusst im Konjunktiv, dass man so auch draußen auf der Straße sehen könnte, dann wäre es wirklich ein schön anzusehendes E-Auto, was jeden Blick auf sich zieht. Und ich bin gespannt, ob zumindest Teile davon in Zukunft in den Serienautos von Xiaomi zu sehen sein werden. Denn dass Xiaomi als Elektroautohersteller nach Europa kommen wird, das steht ja schon fest. Und dann müssen wir mal abwarten, was in Zukunft dann tatsächlich von diesem Konzeptauto auch in den Serienfahrzeugen zu sehen sein wird.
Du bist auf jeden Fall einer der Ersten, der es testen wird. Deswegen, wenn ihr da Informationen zu haben wollt, schaut mal in die Shownotes. Da haben wir auch ein bisschen was verlinkt zum MWC. Da findet ihr die Seite, wo ihr euch reinklicken könnt bei NZ Digital. Vielleicht ihr zwei zum Ende so als größte Frage vielleicht. Was glaubt ihr, was jetzt gerade vom MWC 2026 auch noch relevant sein wird, so in 1-2 Jahren? Und vielleicht, was gibt es, was wir nächste Woche ehrlich gesagt schon wieder vergessen haben?
Da fange ich an. Also ich glaube wirklich, dass diese Netzfeatures, über die ich eben gesprochen habe, dass das etwas sein wird, was wir unbemerkt die nächsten Jahre auf jeden Fall haben werden, was sich immer weiterentwickelt, was aber du und ich dann als selbstverständlich hinnehmen, weil es einfach im Hintergrund optimal funktioniert. Auch die Starlink-Geschichte, wenn sie denn dann irgendwann läuft, wird sowas in der Richtung sein. Vergessen, die wenigen Endkundenprodukte, die wir hier gesehen haben, werden wir wahrscheinlich in 2-3 Jahren schon wieder vergessen haben, weil der Markt einfach so schnelllebig ist.
Ich gehe da voll mit. Also das alles, was Thorsten gerade gesagt hat, unterschreibe ich 1:1. Ich meine, wir haben einen Lebenszyklus bei Smartphones, der liegt in der Regel heutzutage bei 2-3 Jahren. Dann kauft man sich ein neues Endgerät und entsprechend sind die Endkundenprodukte jetzt zwar aktuell da, wenn auch hier ein großer Player wie Samsung auf der Messe ist mit seinen neu vorgestellten Modellen der S27-Reihe. Das ist für den Moment schön und das wird mit Sicherheit auch in den nächsten 10-12 Monaten für Samsung dann das aktuelle Flagship sein, aber danach kommt dann die S28-Reihe und dann ist das S27 vergessen. Und so ist das bei allen Herstellern, ne? Und entsprechend ist es schwierig, halt hier wirklich aus Endkundenperspektive etwas zu finden, was jetzt wirklich uns durch die Zukunft tragen wird. Nichtsdestotrotz bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir natürlich in Zukunft durch die künstliche Intelligenz, die überall hier zu sehen und zu spüren ist, tatsächlich viele Verbesserungen im Alltag erlegen werden. Wo das dann im Detail genau der Fall sein wird, das müssen wir mal abwarten. Das wird aber in so vielen Lebensbereichen der Fall sein. Da können wir uns gar nicht gegen wehren und vorverstecken.
Das ist aber auch was die Hersteller sagen, dass sie es auch immer schwerer haben, noch neue Produkte in den Markt zu bringen, weil einfach die Basis an Produkten, die du und ich heute im Haushalt haben, nehmen wir beispielsweise WLAN-Router, das funktioniert ja alles. Du hast idealerweise einen Wi-Fi 6, wenn nicht schon Wi-Fi 7-Router, wenn jetzt in 2 Jahren Wi-Fi 8 kommt, das Ding funktioniert ja immer noch. Idealerweise hält so ein Router 5-10 Jahre und wenn du nicht gerade irgendwie der High-End-Crack-Video-Producer bist mit einer mega NAS, der ein 10-Gigabit-Netzwerk braucht, ja, warum solltest du diesen Router austauschen? Nur wegen Wi-Fi 8, weil da Wi-Fi 8 draufsteht? Eher nicht, weil die Entwicklungsschritte sind so übersichtlich, dass die Anbieter jetzt nicht nur im WLAN-Bereich, sondern eben auch im Mobilfunkbereich wirklich auch Probleme haben, Innovationen in den Markt zu bringen und sich eben irgendwas ausdenken, wo man sich eben fragt, brauche ich das wirklich?
Ja, wir hangeln uns da eher dann so von Jahr zu Jahr und damit natürlich ja auch zur Berechtigung der Messe so ein bisschen von Jahr zu Jahr eben, um zu schauen, was war in dem Jahr so los, um dann darüber zu netzwerken. Vielleicht ist das so ein bisschen die Zusammenfassung. Aber fand ich spannend. Wir hatten vieles drin. Wir hatten auf jeden Fall die Diskussion viel über KI. Wir hatten ein paar interessante Smartphones. Wir hatten spannende News noch aus dem Netzwerkbereich. Und Hajo ist zumindest mit seinem Auto auch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Damit haben wir also unser MWC-Spezial im Kasten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns und bleibt dran für weitere Analysen aus der Tech-Welt, weil schon in 2 Wochen gibt es bei Übermorgen die nächste Folge. Ich danke euch, Thorsten und Hajo.
Gerne.
Wir sagen auch danke. Ciao.
Ciao, macht's gut. Und ihr freut euch auf morgen.